Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, das ist Brunch 3640 für den 5. Oktober 2025 und ja, eine unbekannte Stimme, ich bin Manu, ich habe diesen Podcast tatsächlich mal gegründet, auch wenn ihr mich seit gefühlten Monaten und Wochen nicht mehr im Brunch gehört habt. Vielen lieben Dank an der Stelle an Basti, an Michi, an Gloria und natürlich alle anderen, an Anne und Micha, die immer hier so schön die Stellung halten, wenn ich ganz viel unterwegs bin. Das ist einfach so der Monat. Juni, Juli, August, September, Oktober, wo ich einfach dauerhaft unterwegs bin. Nein, aber gefühlt war ich wirklich seit der Gamescom hier nicht mehr im Brunch. Deswegen freue ich mich sehr, heute mit, ihr hört ihn schon kichern, Basti und der wunderbaren Gloria endlich mal wieder frühstücken zu dürfen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass du mal wieder da bist, dass du dich mal aber wieder ehrlich, blicken lässt.
In meinem eigenen Podcast, was ist da los?
Manu, ich habe da ein Wort für dich, Gehaltserhöhung, yes. Bitte. Wenn wir schon die Stellung nicht halten und dabei
zugucken können, wie du durch
die Welt reist.
Gutes Stichwort. Dadurch, dass ich selber gar nicht mehr so viel auftauche, muss ich euch ja mehr zahlen. Also zum Thema Gehaltserhöhung. Ihr kriegt natürlich ein bisschen mehr ab davon, von unserem schönen Patreon und Steady Money.
Danke, Dank Leute. Danke für den Support. Danke für den
Support. Ja. Aber apropos Gehaltserhöhung, du hast Random Encounters gemacht. Das ist die Rückblick auf die Episoden der letzten Woche. Da hast du mir auch wieder eine schöne Rechnung geschickt. Random Encounters, Sybil's Journey habt ihr besprochen. Eine Aufklärungsspiel aus Deutschland. Mhm. Magst du ein, zwei Sachen dazu sagen, was es ist?
Ja, da geht es um eine 13-jährige Teenagerin mit türkischen Wurzeln, die nach Berlin fährt, um eine gute Freundin von sich zu besuchen. Und in Berlin muss sie natürlich erstmal diese Freundin suchen, weil die nicht weiß, dass sie ankommt. Und dort lernt sie eine Menge sehr, sehr unterschiedlicher Personen kennen, mit denen sie dann über Gender, über Sexualität, über Spielarten, Schrägstrich, Dinge, die man beim Sex verwenden kann und so weiter spricht. Das heißt, man kann bei diesem Spiel sich ganz, ganz entspannt und auch locker in der Lebensrealität einer 13-Jährigen mal ein bisschen mit dieser Thematik vertraut machen. Spielt dann so ein bisschen Minispiele, wo man dann zu Begriffen die richtige Lösung zuordnet oder so ein Memory mit etwas lustigen Geschlechtsteilen, die man dann passend auslegt und so weiter. Also es ist harmlos, es ist nett, es ist für Teenager gemacht. Und man spielt so etwa 60 bis 90 Minuten daran.
Genau, also das könnt ihr hören, Random Encounters, falls ihr es noch nicht kennt, unser Format, bei dem du mit Nina über Liebe, Sexualität und alles, was dazugehört, in Videospielen mal ein bisschen tiefer eintauchend, mal ein bisschen schwerere Themen, auch schwere, verdauliche Kost, aber das ist eher eine leichtere Folge. Und die Software selber könnt ihr dann zum Beispiel auch für eure Teenager denen mal in die Hand drücken, das ist für die gemacht.
Das gibt es auf Handy, also in den gängigen Shops, aber eben auch auf Steam, je nachdem, was eure Kids so bevorzugen. Lohnt sich auf jeden Fall.
Das war Folge 3638 und Folge 3639 von letzter Woche, die ihr hören könnt, wenn ihr uns auf patreon.com/insertmoin oder steady.hq, ich kenne die Domain, die neue gar nicht mehr, steady.page/insertmoin unterstützt. Da gab es eine neue Folge von Wolfram und Micha. Die machen ja immer das Retrospektiven-Format, wo sie sehr, sehr tief in bestimmte Genres oder auch mal in bestimmte Subgenres eintauchen. Und diesmal ging es um Folk-Horror in Games mit dem Schwerpunkt One-Eyed Lico. Sehr, sehr Deep-Dive-Folge. Das waren die zwei Patreon- und Steady-Folgen für diese Woche. Gut, dann kommen wir natürlich auch zu den Spielen, die wir gespielt haben diese Woche, bevor wir dann in die News eintauchen. Und Dying Light The Beast. Basti ist gerade so ein bisschen auf dem Shooter-Trip wieder, kann es sein? Oder Action-Trip?
Oh, weiß ich gar nicht. Also vor allen Dingen ist Dying Light ein Shooter, ist die Frage, ne? Weil das ja vor allen Dingen immer eher so auf Nahkampf setzt in der Ego-Perspektive.
Und Parkour.
Und Parkour, genau. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, das ist gar nicht so mein Spiel. Also ich bin an dieser Dying Light-Reihe bis jetzt immer total abgeprallt. Ich habe die zwar immer mal kurz ausprobiert, so aus Neugierde, aber habe sehr schnell gemerkt, weil das Gameplay für mich dann doch recht repetitiv ist, dass ich da nicht so die Freude dran habe. Aber es hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass Freunde von mir das spielen wollten. Und das ist so der größte Pluspunkt, den ich jetzt hier auch schon gleich ins Rennen schicken darf. Es ist nämlich ein Koop-Spiel. Also man kann das online zusammenspielen mit bis zu 4 SpielerInnen oder Spielern. Und das habe ich halt am dem vergangenen Wochenende ein bisschen gemacht. Und darüber macht es dann irgendwie doch Spaß, auch wenn es eigentlich immer das Gleiche ist. Also wir haben gerade schon einmal kurz gesagt, aus der Ego-Perspektive, es hat auch Shooter-Elemente. Man kann auch Fernkampfwaffen finden, von einem Bogen, von einer Pistole zu dem ganzen gängigen Gelöt. Aber der Fokus liegt eben da auf den Nahkampfwaffen und genau, die Parkour-Geschichten. In dieser Spielwelt existieren Zombies, das auch in rauen Mengen. Und deshalb wird man da so ein bisschen zu angeleitet, gar nicht so sehr auf, sage ich mal, Straßenhöhe herumzulaufen, sondern eher irgendwie die Häuserdächer unsicher zu machen und sich darüber irgendwie zu bewegen, weil man da halt ein bisschen in Sicherheit ist vor den großen Zombie-Massen zumindest. The Beast ist eigentlich ein DLC gewesen für das Hauptspiel Dying Light 2.
Das aber zieht sich durch dieses Jahr, oder? DLCs, ja, die zu großen Hauptspielen werden.
Ja, das stimmt. Genau, aber Techland hat sich dann irgendwann entschieden, ach, passt auf, da machen wir jetzt ein vollwertiges Spiel draus. Ist auch recht umfangreich, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Nicht, dass ich da irgendwie ansatzweise durch wäre, aber da kann man schon einige Stunden rein versenken. Es spielt, also ich habe mir das jetzt alles anlesen müssen, weil ich halt wirklich ehrlich gesagt gar nicht so drin bin, aber tatsächlich der Protagonist aus dem Hauptspiel wird hier auch wieder aufgegriffen, der irgendwie auf der Flucht war, der wird dann von einer Organisation gefangen und wird dann irgendwelchen Gentests, Genexperimenten unterzogen und der Kern ist da ganz was Neues, dass quasi der Supersoldat geschaffen werden soll und zwar mit diesem Zombie-Virus, der in der Welt eben umhergeht. Also wahnsinnig spannend die Geschichte. Ich war wirklich wahnsinnig gefesselt und habe ab Minute 10 alle Zwischensequenzen geskippt und nur noch gespielt, ja. Weil die für mich leider, ja, es ist halt ja. Super austauschbar.
Also aber es ist wirklich, da ist wirklich Story dahinter. Also ich habe für IGN habe ich so eine Zusammenfassung, was bisher geschah, übersetzt aus dem US-IGN. Und ich habe keins der Beast, Quatsch, keins der Dying Light-Spiele wirklich intensiv gespielt. Ich habe nur ein bisschen so dieses Parcours damals eben neu ausprobiert, als es neu war. Und das ist ja wirklich, da ist ja so viel Kram. Das war wie so eine Serienzusammenfassung, weißt du, so das eine Ende und das eine Ende von dem Spiel ist jetzt Kanon und deswegen hat er jetzt diesen Virus und wie geht's da weiter? Und dann waren da auch so Spekulationen. Also man kann sich da schon in die Lore rein versenken, wenn man möchte. Aber ich glaube, das ist, man kapiert es auch ohne die Vorgänger gespielt haben. Ja,
auf jeden Fall. Ich war auch gerade die ganze Zeit im Überlegen, weil bei Dying Light 2, da haben sie damals noch Werbung damit gemacht, dass sie halt irgendeinen Writer engagiert haben. Ich komme gerade leider nicht drauf, wer das war. Aber genau, sie geben da schon eigentlich, also sie versuchen sich Mühe zu geben, glaube ich. Und wahrscheinlich gibt es auch Leute, die die Geschichte irgendwie interessant finden. Ich habe einfach sehr schnell festgestellt, okay, es ist sehr austauschbar. Es ist schon ganz nett inszeniert so am Anfang, wie man sich da auch von dieser Organisation befreit und flüchtet und letztendlich in die eigentliche offene Welt kommt. Ist ganz nett, aber wirklich nicht der Rede wert. Das habe ich geskippt, aber dann genau, man wird in die Welt entlassen und die ist diesmal sehr ländlich. Also es spielt in so einer Alpenregion, Castor Woods heißt es. Das bedeutet, da sind nicht ganz so viele Städte, sondern auch viel Landfläche. Da sind irgendwelche Hotels und Ferienresorts, irgendwelche Minen, die man erkunden kann. Also eher solche Geschichten. Und das ist ganz nett. Aber man merkt auch sehr schnell, ach, das ist Dying Light. Wer hätte es erwartet? Das ist wirklich sehr nah dran an Teil 2 vor allen Dingen. Was halt auch wieder bedeutet, es ist sehr samey. Also es wiederholt sich dann doch recht schnell. Es macht schon Spaß. Es hat ja auch diese Rollenspielelemente, dass du deine Waffen zusammensammelst. Dann hast du mal, keine Ahnung, einen Spaten, der 6 Schaden mehr macht. Und dann freust du dich, nimmst den mit, bis er zerbricht. Dann kannst du ihn reparieren, weil du kannst auch noch Ressourcen sammeln. Und genau, du freust dich natürlich, wenn irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder irgendwelche Rüstungen fallen gelassen werden. Munition ist sehr rar, deshalb freust du dich auch, wenn du, weiß ich nicht, Schrotflintenpatronen findest. Und so erkundest du halt eben das Welt, bekommst ein paar Quests, die schicken dich auch mit einem Waypoint genau dahin, wo du hin musst. Da musst du dann wieder Zombie-Horden zerhackstücken und irgendwas erledigen. Das ist jetzt designtechnisch auch nicht wahnsinnig abwechslungsreich. Keine Ahnung, ein bisschen Highlight war, dass wir in so einer Höhle Dynamit verkabeln mussten, damit dann letztendlich diese Höhle gesprengt werden konnte. Ich weiß natürlich nicht, warum, aber das mussten wir tun. Und da war es so, dass in der Höhle sehr starke Gegner sind. Also bei Dying Light ist es auch so, wenn die Nacht einkehrt, da gibt es einen Tag-Nacht-Rhythmus, wenn die Nacht einkehrt, dann tauchen ganz besonders starke Gegner auf, mit denen man es einfach am Anfang überhaupt nicht aufnehmen kann und sich dann eben entweder überlegen muss, okay, gehen wir zurück in unsere in unseren Unterschlupf und schlafen, damit der Tag vorbei ist, oder versuchen wir uns irgendwie vorsichtig vorzuschleichen, damit uns diese starken Gegner nicht entdecken. Und in dieser Höhle war es eben auch so, dass dann wir quasi auf so eine höher gelegene Vorsprünge klettern mussten, da dann das Dynamit verkabeln mussten und unten waren dann die schweren Gegner, vor denen wir dann halt uns entsprechend schützen mussten und verstecken mussten. Dann gab es irgendwelche kleinen Kletterpassagen oder man musste mal irgendwo rüberhüpfen und das war schon ganz nett, weil es das mal so ein bisschen aufgebrochen hat, dass man eigentlich alles nur umnietet. Mhm. Aber ist auch wirklich eine der wenigen Missionen, die da so sehr auffällig mal was anderes gemacht hat. Und ansonsten holzt man sich da rum. Man entdeckt immer mal wieder irgendwelche Räumlichkeiten, die man erkunden kann, wo man sich dann über Loot freuen darf. Aber ja, das ja. war es eigentlich auch schon. Ich glaube, das Besonderste an Dying Light The Beast ist das, was auch schon im Titel steht, dass eben der Hauptcharakter, der Kyle Crane, durch seine Genexperimente, die er da abbekommen hat, der kann sich eben in so einen Beast-Modus begeben. Das kann er am Anfang nicht steuern, außer dass er ihn abbrechen kann. Aber desto mehr man eben levelt und Skills freischaltet, kann man da auch weitere Fähigkeiten freischalten und später eben dann auch diesen Modus kontrollieren, also wenn man ihn aktiviert.
Wird man da so wirklich so Art Werwolf-mäßig, Zombie-artig und hat dann irgendwie andere Fähigkeiten oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, man ist halt quasi einmal so besonders stark, hält besonders viel Schaden ab, aber du kannst eben auch stark austeilen. Du lässt dann quasi deine Waffen, steckst da ein und im Faustkampf zerlegst du dann die ganzen Zombies. Das ist so ein bisschen das, was da passiert. Also auch jetzt nichts, was man nicht schon gesehen hat. Du hast auch so einen Balken.
Du bist dann so ein bisschen der Hulk oder was?
Ja. Okay. Der Hulk im Zombie-Modus sozusagen. Ja, das beschreibt es ganz gut. Du hast auch so einen Balken, der füllt sich dann, je nachdem, wenn du ein paar Zombies ausgeschaltet hast, dann siehst du diese Beast-Energie sich sammeln und die kannst du dann halt irgendwann entfesseln. Ja, wie gesagt, ist auch da nichts Neues in dem Sinne. Da ist die Progression nur ein bisschen story-driven, dass du in der Welt bestimmte große, besondere Gegner suchst. Und wenn du die gelegt hast, dann kannst du deren Blutprobe nehmen und dich dadurch stärken. Und dann schaltest du quasi mehr Fähigkeiten als in diesem Beast-Modus frei. Ja, aber auch da, also es ist halt einfach leider nichts Besonderes. Es ist, glaube ich, unterhaltsam, wenn man gerade eben auf so Looter-Shooter oder Looter-First-Person-Action-Dinger steht, dann ist das schon ganz nett. Aber es bleibt einfach sehr gleich. Und was mich überrascht hat, war, dass diese Progression auch sehr C ist. Also ich weiß gar nicht, bei welchem Level ich jetzt letztendlich stehen geblieben bin. Also wir haben schon einige Stunden gespielt, aber waren, glaube ich, Level 7 oder so oder 8. Und das geht gar nicht so schnell. Also irgendwie hätte ich mir da fast gewünscht, das könnte so ein bisschen schneller mir Fortschritt schränken. und eine Sache, die mir bei dem Spiel ganz besonders aufgefallen ist, also es ist ja super simpel. Da ist nicht viel, groß Tiefe rauszuholen. Es macht irgendwie Spaß. Auch das Rumklettern und Rumspringen, das ist alles ganz nett. Aber es ist halt immer das Gleiche. Und das dann aber wiederum das Looten. Das Looten hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil du hast dann stellenweise, gerade wenn du zu dritt bist, dann musst du auch vielleicht nicht ganz so vorsichtig spielen. Und wenn da mal eine Zombie-Horde kommt, dann nietest du halt diese Zombie-Horde um. Und wenn du diese Zombie-Horde umgenietet hast, dann möchtest du natürlich auch die Belohnung dafür bekommen. Und das bedeutet, ich muss mir jeden Zombie angucken, darf dann kurz eine Taste gedrückt halten, bis dann sich so ein Kreis gefüllt hat und dann habe ich die Leiche gelootet. Und wenn du eben da gerade mal 30 Zombies umgenietet hast, dann dauert das eine ganze Weile.
Gibt es keine Funktion, um mal so die gesamte Umgebung zu looten? Das ist ja grausig.
Wir haben sie nicht gefunden. Also wir haben auch gesucht, aber nein, irgendwie gibt es das nicht. Und das war so ein richtiger Showstopper, wo ich mir denke, das soll ja motivieren, das soll ja Spaß machen und du sollst dich freuen darüber. Aber im ersten Moment kommt das Spiel dadurch einfach nur zum Erliegen. Und das waren immer so Momente, wo ich mir dachte, warum? Warum muss das denn noch sein? Okay. Ja, also man merkt, ich bin jetzt nicht wahnsinnig begeistert, aber so als kleiner Koop-Spaß kann man das.
Vor allem im Koop wahrscheinlich, ja.
Ja. Also alleine würde ich es ehrlich gesagt noch nicht spielen. Ja, das war mein Eindruck.
Dein Leiter. Dann zu wie viel kann man das Koop spielen? Also ist es rein Zweier-Koop? Zu viert. Okay, Gloria, du kannst leider nicht mitspielen, weil Basti hat viele Freunde und deswegen ist der
Seed schon... Ich spiele sowieso keine Zombie-Slasher, insofern ist
Verstehe.
Mir das wurscht.
Okay, aber der Seed war getaked, deswegen, der war taken leider. Du hast die Frage gestellt, ist das Seed taken, Basti? Und er hat ja gesagt und deswegen hast du ein Spiel gespielt namens Ist das Seed taken?
Du hast eine Überleitung gemacht und ich habe es mal wieder nicht gerafft. Es ist okay, ist okay, es ist Feiertag, es ist früher Morgen, ich bin noch nicht ganz da.
Ja, Das ist nämlich tatsächlich wirklich ein Spiel, bei dem man ein perfektes Plätzchen finden muss. Erzähle uns.
Ja, entsprechend meiner Vorgabe, hier vor allem Indie-Spiele mitzubringen, habe ich wieder ein Indie-Spiel mitgebracht, nämlich ist es The Taken. Das ist ein Puzzle-Game.
Wer hat denn diese Vorgabe dir gegeben?
Ich mir.
Ach so, verstehe.
Ja, ich versuche das halt ein bisschen Indie-Spiele etwas sichtbarer zu machen, wann immer ich es kann. Bei Sammelartikeln, bei unserem Brunch zum Beispiel und an anderen Gelegenheiten. Also ich versuche, über Indie-Spiele zu sprechen, weil die meiner Ansicht nach einfach zu wenig Aufmerksamkeit kriegen.
Also jetzt nicht speziell bei Insert Moin wahrscheinlich, aber
nein, ja. Das nicht, aber insgesamt einfach. Es gibt so viele geile Indie-Spiele und viele Leute wissen einfach gar nicht, wie viel geilen Scheiß es da gibt. Also bringe ich Indie-Spiele mit.
Sehr gut.
Also, Is This The Taken ist ein süßes Puzzlespiel, bei dem man damit beschäftigt ist, Leute auf den passenden Platz zu setzen. Das klingt im ersten Moment etwas komisch, aber man muss sich nur einfach mal vorstellen, man steigt in einen Bus ein und da haben Leute ja immer ihre gewissen Voraussetzungen, die sie mitbringen. Von wegen, ich möchte gerne am Fenster sitzen oder lieber in der Fahrtrichtung oder lieber am Gang, damit ich schnell aufstehen kann. Man möchte nicht unbedingt hinter Leuten sitzen, die arg nach Parfum stinken oder sich vielleicht gar nicht geduscht haben an diesem Tag und dann auf die andere Art und Weise etwas Geruch ausdünsten und so weiter und das und so fort. Und mit dieser Prämisse werden die einzelnen Level in Is This The Taken gespielt. Man hat immer eine etwas andere Umgebung, also zum Beispiel tatsächlich einen Bus oder eine Limousine, in die Leute einsteigen, oder eine Hochzeitsfeier, wo man die Leute passend setzen muss, oder auch ein Kino, das in mehreren Stages dann gespielt wird. Und da gibt es dann als Besonderheit, dass es Leute gibt, die Popcorn essen und auf deren Sitz nach dem Film dann Popcorn-Krümel hinterlassen und andere Gäste sagen, ich will aber nicht auf dem dreckigen Sitz sitzen. Und wenn man dann alle Leute, die man in einem Level zur Verfügung gestellt bekommen hat, richtig gesetzt hat, dass alle glücklich sind, alle Voraussetzungen, die sie mitbringen, erfüllt sind, bekommt man dann für jede Person einen Punkt. Und mit der Maximalanzahl der Punkte hat man dann dieses Level perfekt gelöst. Das wird in verschiedenen Stages gespielt, also in unterschiedlichen Städten, die man nach und nach bereist und dort einzelne Levels spielt. Und wenn man in einer Stadt alle Level perfekt gelöst hat, gibt's nochmal ein Bonus-Level, das man spielen kann. Das ist super simpel und super entspannt. Die Musik ist mega chillig. Und es ist einfach so ein kleines Puzzle-Ding für nebenher. Also ich habe es gestern angefangen und ich konnte fast nicht mehr aufhören, weil mich das voll reingesaugt hat. Ich mag sowieso solche Knobeleien sehr gerne. Und das war schön. Das war eine tolle Erfahrung. Ich bin sehr froh, dass ich es angefangen habe. Und ich werde es definitiv bis zum perfekten Ende spielen.
Und wie kommunizieren diese Wesen, was sie wollen und nicht?
Die sagen dir zum einen, was sie gut finden und was sie nicht gut finden. Also das ist in Comic-Optik dargestellt und die Personen sind sehr, sehr reduziert. Also du hast da so kleine Vierecke oder Kreise mit Augen und Mund drin und vielleicht auch mal einer kleinen Verzierung wie einem Käppi oder einem Ohrring oder so. Und du kannst, wenn sie nicht reden, auch auf ihrer jeweiligen Karte, die dann unten links eingeblendet wird, sehen, was sie haben möchten. Also in Fahrtrichtung sitzen oder bitte nicht neben jemanden sitzen, der stinkt und so weiter. Man muss das ein bisschen im Gedächtnis behalten, aber es wird einem auch angezeigt, wenn man die Leute auf die jeweiligen Sitze platziert. Also wenn du jemanden neben einen hockst, der stinkt und die Person möchte das nicht, dann kriegst du sofort eine Rückmeldung von wegen so, okay. Oh, warum riecht es hier so fies?
Ne? Also es ist nicht wie bei Logik-Puzzles, dass du irgendwann sagst, ich logge ein, sondern du siehst es direkt, ob es richtig oder falsch ist.
Okay, und
also
ganz wenn du cozy. Alle Leute platziert hast, bekommst du auch eine kleine Übersicht, ob es noch jemanden gibt, der unzufrieden ist. Und dann klickst du auf dieses Symbol drauf und dir wird auch diese Person nochmal gezeigt. Also das ist super userfreundlich und auch sehr, sehr leicht zu lernen. Die ersten 2, 3 Level sind halt mega simpel und ab da steigert sich dann die Schwierigkeit immer ein bisschen.
Das heißt, es ist aber schon ein cozy Game, das ist keine Kopfnuss-Game. Das spielt man so locker weg, weil man nichts falsch machen kann, so gesehen.
Es wird ab einem bestimmten Punkt etwas komplexer. Also es ist halt ein Logik-Puzzle. Man muss logische Entscheidungen treffen, aber es ist bisher nicht unfair gewesen. Man kommt immer drauf. Und wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich krieg's jetzt gerade gar nicht hin, ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll, dann packst du einfach nochmal alle Leute zur Seite und setzt sie nach und nach erneut auf die Sitzplätze und dann findet man in der Regel auch die Lösung.
Ja.
Süß. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, also du bekommst ja auch eine Bewertung, gell? Mhm. Also du kannst irgendwie Sterne verdienen oder sowas?
Ja, das sind halt die kleinen Haken, die dann am Ende, wenn du alle Leute platziert hast und sagst, okay, jetzt logge ich sozusagen tatsächlich ein. Mhm. Und wenn eine Person richtig sitzt und nichts zu meckern hat, kriegst du dafür halt einen Daumen hoch. Und du musst Daumen hoch einsammeln, mehr oder minder.
Okay, aber kannst du Level abschließen, wenn nicht alle glücklich sind?
Ja, kannst du. Du kriegst halt weniger Daumen und das setzt sich dann auf diese Stadtbewertung zurück. Also, wenn du kriegst dieses extra Level pro Stadt nur dann, wenn du wirklich alle Level perfekt löst. Mhm. Und ansonsten kannst du zwar weitermachen, aber du kriegst dieses Bonuslevel nicht.
Mhm. Okay. Ja, aber es klingt tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Manu, sehr cozy. Also ja, ich Puzzle spielen oft. Also gerade wenn du so eingeloggt bist und du musst jetzt das so und so lösen, dann finde ich das immer nicht so, weiß ich nicht, das funktioniert bei mir nicht so gut, aber wenn ich halt eben mehr Freiheiten habe und auch mal sagen kann, ach, weißt du, auch jetzt die nicht ganz perfekte Lösung, die nehme ich jetzt, und so das rumprobieren, und es sieht ja auch wirklich sehr, sehr putzig aus. Ich habe das vorher auch schon gesehen.
Ja, Comic-Grafik ist einfach was Schönes.
Ja. Kostet 8 € auf Steam, gibt es auch für Mobile oder so, weißt du das?
Ich habe keine Ahnung, aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das wirklich spielen wollt, es gibt eine Demo, die man runterladen kann und mal ein bisschen ausprobieren, ob das wirklich für euch taugt.
Hm. Ich habe gerade mal geguckt, ich glaube schon, für iOS und Android gibt es
auch. Sieht nämlich sehr auch nach Mobile-Geräten aus. Ja. Okay, dann kommen wir zu meinem Spiel, das ist das Gegenteil von Cozy.
Was? Nein!
Das heißt Clover Pit und fährt jetzt so im Fahrwasser der Balatro Likes mit, die sich überlegt haben, oh, Balatro ist so ein cooles Spielprinzip, wo dieses Pokerblatt so abgeändert wird, dass es halt so ein Roguelike mit, was weiß ich, ihr kennt ja Balatro inzwischen, muss man glaube ich nicht mehr groß erklären, was so eine bekannte Regel dadurch aushebelt, dass man, wenn man irgendwelche Items oder so hat, diese klassischen Pokerregeln komplett auf den Kopf gesetzt werden. Und in diesem Fahrwasser ist dann auch Clover Pit wahrscheinlich entstanden, kann ich mir nicht anders vorstellen, dass Balatro dafür eine Inspiration gewesen sein muss. Und Clover Pit geht voll ab gerade. Die waren auch, ich hatte das jetzt schon seit einigen Wochen, durfte aber die ganze Zeit noch nicht drüber reden, weil sie halt eigentlich ein Release-Datum schon geplant hatten, zu dem wir dann hätten drüber reden dürfen. Und dann kam aber Silksong. Und das war dann auch eins der Spiele, die dann gesagt haben, wir warten lieber noch mal ein bisschen. Weil die halt so viel Wishlists hatten auf Steam, dass sie gesagt haben, den Hype wollen wir uns nicht kaputt machen durch Silksong. Mhm. Und jetzt sind sie raus und der Hype hat tatsächlich auch funktioniert. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Balatro und Inscription. Inscription war ja auch so ein Kartenspiel, was so eine sehr gruselige Atmosphäre hatte, während Balatro ja nur so andeutet, so ein bisschen von so einem bösen Joker besetzt zu sein. Bei Clover Pit sind wir nicht im Poker-Universum, sondern in einem Slot-Machine, was ich erstmal brutal unsympathisch finde. Weil so einarmige Banditen, so Slot-Machines, ja durchaus, also so klassische Spielautomaten, sehr dafür bekannt sind, auch so in Spielotheken und so wirklich auch mit Suchtproblematik zu kämpfen haben, wo dann Leute wirklich da stumpf da sitzen und ihr Geld an diesen Spielautomaten verlieren und wirklich süchtig werden. Also das ist ja wirklich im Gegensatz zu Poker oder so, so komplett glücksbasiert, deswegen da eine kurze Warnung. Man hat hier keine Chancen, irgendwie echtes Geld auszugeben, aber wenn man irgendwie da vielleicht Probleme hat, wäre das, glaube ich, nicht das richtige Spiel, wenn man irgendwie Glücksspielautomaten-Problematik oder so hat. Gibt es ja durchaus. Es ist ein Roguelike und es ist so in der Atmosphäre von so einem PS1-Spiel. Also die Grafik ist so ganz, ganz grob pixelig PS1. Man ist gefangen in so einem Raum, was so an Saw erinnert. Also man ist quasi von irgendeinem bösen, man weiß es nicht was, gefangen in so einem 2 auf 2 Meter, also 4 Quadratmeter großen Raum. Da ist einfach nichts drin, außer einer, ist wie eine Gefängniszelle. Man sieht links so Gitterstäbe, da hängt ein rotes Telefon, was ab und zu mal klingelt, eine kaputte Toilette und eine Slotmaschine, warum auch immer. Und dann eben so ein kleiner Shop mit Items, wo man sich für Tickets, die man, ihr kennt es von so einem Rummelplatz, oder? Wenn man irgendwie so Basketballkörbe wirft, dann kommen so grüne Tickets raus. Und hier kriegt man eben nach jeder Runde so grüne Tickets und damit kann man sich dann neue Items kaufen, die dann, wie bei Balatro eben, die Slotmaschinen Chancen, erkläre ich gleich, so ein bisschen verändern. Aber die Grundprämisse ist, du hast 3 oder 4 Runden, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube 4 Runden Zeit an dieser Slotmaschine Geld zu verdienen bis zu einer bestimmten Summe. Also diese böse Entität, die man eben nicht kennt, das ist nur so eine fiese Stimme, die dir sagt, wenn du es nicht schaffst, in der nächsten Runde so und so viel Münzen zusammen zu gewinnen, dann geht unter dir das Fallgitter auf und dann bist du tot. Also so richtig wie bei Saw. Ja, du musst irgendwie, du wirst gezwungen, oh, etwas zu tun. Und wenn nicht, geht das Gitter unter dir auf und du bist tot. Also es ist wirklich ein richtiges Roguelike.
Das ist nicht
und wenn
sehr
du es nicht schaffst, musst du von vorne anfangen. Absolut an alles andere als cozy. Also es ist auch richtig diese Saw-Grusel-Atmosphäre. Du findest dann auch Leichenteile und solche Geschichten. Ja? Wenn du es dann schaffst, dann kriegst du so einen Schlüssel. Und also wenn du es schaffst, heißt, du musst bis zu einer gewissen Summe eben durchhalten und dann kannst du quasi unendlich lang weiterspielen. Es ist dann wie bei Balatro, dass du dann auch irgendwann in die Millionen oder Milliarden gehen kannst, wenn du die Slotmaschinenregeln so stark veränderst, dass dann wirklich der Automat komplett gebrochen ist. Aber es reicht bis zu der vierten Stufe. Also am Anfang sind es irgendwie, keine Ahnung, 50 Coins, dann irgendwie 250 und dann natürlich 666 Coins.
Na klar.
So Eye of the Devil. Zahlung, wie heißt es? Ah, nicht Eye of the Devil. Wie heißt diese 666? Number of the Devil? Ja.
Ja. Sowas in der Richtung.
Und dann musst du halt irgendwann in die, was weiß ich, 30.000 oder sowas zusammenkriegen und dann kriegst du einen Schlüssel, kannst damit so eine Schublade aufmachen und hast dann quasi eine dauerhafte Verbesserung, nämlich, dass du da Sachen in die Schublade packen kannst, weil du hast natürlich auch ein Limit an Glücks Artefakten, die du haben kannst. Also mit diesen Tickets kannst du, wie gesagt, diese Items kaufen und diese Items sind dann wie die Joker bei Balatro. Also da kann zum Beispiel dabei sein, verringere oder erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass das Glockensymbol häufiger oder weniger auftaucht. Oder du hast ein Item wie so eine Hasenpfote, die dir nach jedem siebten Dreh an der Slotmaschine plus 20% Glück beschert oder solche Geschichten. Ja? Oder du hast ein Item, wo dann dran steht, wenn du in einer Runde gar kein Symbol schaffst, also gar kein Gewinnsymbol, du hast dann rechts so eine Tabelle. Das heißt, ihr kennt Slotmaschinen, drei nebeneinander gibt irgendwie halt eine kleinere Ausschüttung, fünf in einer ganzen Reihe ist natürlich dann irgendwie gut, also es sind fünf so Slots, die sich da drehen, aber dann hast du so verschiedene Muster, das heißt, du kannst dann auch so eine V-Geschichte oder Jackpot wäre natürlich, wenn alles das gleiche Symbol ist und alles wird dann halt so gewertet wie bei Slotsmaschinen und diese Multiplikatoren, die kannst du auch verändern. Also du kannst dann, was weiß ich, Sachen miteinander kombinieren und das ist der Reiz des Spiels. Möglichst gute so Hasenpfoten zu finden, die dann freizuschalten. Du kannst natürlich auch den Shop updaten und solche Geschichten und dann irgendwie coole Kombos zu finden. Also keine Ahnung, du findest zum Beispiel eine Kombo, immer wenn ich nichts geschafft habe, dann verändert sich die mittlere Reihe alle in Siebener. Und Siebener sind dann halt das, was dir am meisten ausschüttet. Und wenn du das dann kombinierst mit einem anderen Item, was dir dann, was weiß ich, den Multiplikator für Siebener, die sind dann irgendwie golden oder verkettet miteinander, bla bla bla. Ja, also das ist dann so das typische Gameplay, dass du versuchst, möglichst gute Kombos zu haben und diese Maschine zu brechen, dass du halt irgendwann wirklich im Geld schwimmst und dann diese Stufen freischaltest. Und natürlich gibt es dann auch ein Endgame, das will ich jetzt aber nicht verraten. Du kriegst dann irgendwie raus, es gibt wohl irgendwie eine Chance, aus diesem Raum rauszukommen, wenn ich bestimmte Dinge mache. Und das kann man aber relativ zeitnah schaffen. Also man kann, ich habe jetzt 5 Stunden oder so, habe ich insgesamt jetzt gespielt und bin jetzt schon so, ich weiß jetzt, was ich machen muss, um aus dieser Zelle zu entkommen. Ja, sagen wir mal so. Das ist schon ganz, ganz cool. Es ist nicht ganz so geil wie Balatro, finde ich, weil Balatro halt nochmal so richtig alles auf den Kopf stellt und du dann irgendwann auch das Gefühl hast, ich kann hier richtig auch was steuern. Und dadurch, dass es halt eine Slotmaschine als Grundgameplay ist, machst du halt nicht viel. Du drehst halt an diesem, weißt du, bei Balatro entscheidest du, spiele ich jetzt die Karten aus, werfe ich die weg, um auf die Könige zu gehen? Ich gehe jetzt doch auf Straße. Und hier hast du halt, okay, ich kaufe mir ein Item, was mir mein Glück erhöht und dann drehe ich und drehe ich und drehe ich. Okay, war halt nichts. Game over. Ihr wisst, was ich meine? Also man hat nicht so eine wirkliche krasse Entscheidung, weil das eigentliche Gameplay ist halt eine Slotmaschine. Und natürlich hat es diese Endorphin- und Hormonausschüttungen, wenn du dann irgendwie drehst und geil, ich habe hier eine super Jackpot. Und natürlich hast du dieses Belohnungsprinzip, was eine Slotmaschine hat, aber mir ist es auf Dauer, ich kann es immer nicht sehr lange am Stück spielen, weil es halt doch einfach fad ist, so eine Slotmaschine zu drehen. Und der Glücksfaktor ist schon extrem hoch, aber dieser Gameplay-Loop, um dann einmal so einen Durchgang zu schaffen, ist dann halt auch kurz genug, als dass es schon Spaß macht. Und diese ganze gruselige Atmosphäre und diese Maschine zu brechen zu wollen, das ist schon cool gemacht auf jeden Fall. Das ist eine schöne Variante von Balatro, finde ich.
Ich mag irgendwie auch ich hatte vor einer ganzen Weile schon einen Trailer dazu gesehen und fand das, ich mag die Präsentation.
Voll.
Also dieses super grobschlächtig, pixelige, aber auch alles so ein bisschen widerlich anmutende PlayStation-Optik und Ja, irgendwie auch ein interessantes Konzept, also halt auch so ähnlich wie ja Buckshot Roulette oder sowas, so sehr runtergebrochen, sehr, ja, wie so ein Kammerspiel als Videospiel.
Ja.
Dass alles ja in so einem sehr kleinen, abgesteckten Bereich stattfindet. Und ich finde schon die Idee sehr interessant. Aber genau das, was du jetzt auch gesagt hast, ich habe mich nämlich auch gefragt, okay, wie lange macht das denn dann letztendlich Spaß, weil es halt so eindimensional eben auch da ist.
Es hat ein bisschen mehr Tiefe, als man dann am Anfang denkt, weil die Items musst du natürlich auch erst irgendwie, du musst gewisse Dinge machen, wie so Achievements, um dann neue Items freizuschalten, also ein kleiner Computer. Du kannst natürlich dann auch so Sachen mal auf eine ganz andere Art ausprobieren. Also du kannst dir die Münzen entweder komplett aufheben, aber später kommt dann halt auch statt einer 6 kann dann auch, statt einer 7 kann dann auch eine 6 kommen. Und wenn du halt die 3 Sechser in der Mitte erwischt, dann verlierst du alles Geld, was du gerade hast. Ja? Deswegen musst du immer überlegen, ich zahle die lieber jetzt schon vorab in den Automaten ein. Also jeder Slot kostet natürlich wieder neue Münzen. Aber du kannst auch sagen, ich zahle die schon mal ein in meine Bank und dann hast du Zinsen. Und dann gibt es natürlich auch Items, die dir dann die Zinsen erhöhen. Aber natürlich auch Items, die dann dir was Positives geben, aber auch die Chance erhöhen, dass die 666 in der Mitte kommt und solche Geschichten. Also man kann da schon wahnsinnig viel kombinieren. Und dann das Telefon ist dann auch so Slay the Spire-mäßig. Das klingelt dann immer jede Runde. Und dann gibt dir deine Kontaktperson, die halt einmal anrufen darf, gibt dir dann auch nochmal so ein Benefit. Also keine Ahnung, du kannst dann sagen, gib mir doch jetzt, schenk mir 5 Tickets und dann kaufe ich was. Oder die nächsten 3 Items im Shop sind umsonst. Also es gibt schon wahnsinnig viel Kombinationsmöglichkeiten, sodass man schon das Gefühl hat, man kann immer wieder mal was Neues ausprobieren. Und dieses, eine Runde noch, das ist halt hier auch so. Also gestern Abend, ich so, okay, ich spiele jetzt nochmal rein für den Podcast. Vielleicht schaffe ich es ja noch, jetzt das Ende zu erreichen. Und dann habe ich halt auch wieder bis 2:30 nachts irgendwie an dieser Slotmaschine rumgedreht. Hey, sehr viel länger, als ich wollte. Echt,
okay. Ganz arg schön viel Suchtpotenzial.
Ja. Meine und es funktioniert auch sehr gut auf dem Steam Deck natürlich. Ja,
aber ja, ich habe Angst, irgendwann muss ich ja, Balatro ist immer noch installiert. Mhm. Ich habe es immer noch keine Sekunde gespielt, weil ich immer noch Angst habe. Aber irgendwann muss ich mal in diese Art Spiel vordringen.
Es ist schon
und Cloverpet hatte ich da auch mit auf der Liste. Mal gucken, irgendwann. Traue ich mich mal. Und dann werdet ihr von mir wahrscheinlich nicht mehr viel hören.
Wir sind heute im Demo. Gibt es auch eine Demo auf Steam und kostet auch gerade nur 9 Euro. Ist noch Einführungsangebot bis 10. Oktober. Ich würde Inscription und Balatro trotzdem vorher empfehlen, wenn man das noch nicht kennt. Aber wenn man die beiden schon gespielt hat und mag, dann kann man bei Cloverpet blind zugreifen, würde ich sagen. Und Buckshot Roulette geht in eine ähnliche Richtung, hast du ja auch schon gesagt. Ja. Hm. Cool. Das war russisch Roulette, glaube ich. Gell?
Ja. Genau.
Gut, dann kommen wir zu den News. Die wichtigste News der Woche war natürlich, dass EA sich verkauft hat. Ihre Seele verkaufen würde ich jetzt nicht sagen, die hatte EA wahrscheinlich schon lange nicht mehr.
Boah, jetzt wirst du aber
nicht, ja. Ausgeteilt, ja.
Naja, aber von Electronic Arts sind wir schon lange weg. EA hat sich verkauft, EA war an der Börse und EA hat jetzt einen Deal eingegangen. Für 55 Milliarden wurden sie private. Verschiedene Funds, hauptsächlich aus Saudi-Arabien, wurde da tätig und hat jetzt alle restlichen Aktien von EA quasi aufgekauft, sodass EA jetzt nicht mehr börsennotiert ist, sondern wirklich jetzt private owned ist. Und der größte Teil, habe ich ja schon gesagt, ist jetzt Saudi-Arabien. Das ist vor allem diese PIF Group, also die Investor-Gruppe da in Saudi-Arabien, die quasi staatlich ist, mehr oder weniger, weil sie vom vom Bruder des Königs oder sowas geleitet wird. Dann der Kushner, der Schwiegersohn von Trump, hängt da auch noch mit drin. Also alles grundsympathische Leute, denen da jetzt EA gehört. Und das ist vor allem, Antonia hat bei uns auch einen Artikel darüber geschrieben, das ist halt schon sehr problematisch, was das für Geld ist. Weil das gleiche Geld, was jetzt EA quasi verdient, geht in Organisationen, die sich halt auch in Saudi-Arabien mit diesem Geld dafür einsetzen, Menschenrechte zu verletzen. Also das kann man nicht anders sagen. Dieser Investor Fund, der PIF, der gehört auch die Savvy Games Group dazu. Und die Savvy Games Group eben ist genau das Problem, weil die dort, da wird irgendwo, muss ein Stadion gebaut werden und dann werden die Menschen dort vertrieben. Und wenn die da dagegen demonstrieren, dann wird da die Todesstrafe aus irgendwelchen dubiosen Gründen ausgesprochen. Über Frauenrechte in Saudi-Arabien braucht man gar nicht zu reden.
Welche
die
Frauenrechte?
Dürfen dann, genau, die dürfen dann nämlich einfach gar nichts ohne ihren Vormund werden, müssen auch Sex tätigen, wenn das gefordert wird und so. Also da gibt es einfach keine Frauenrechte. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt EA-Spiele kauft in Zukunft, muss man sich halt darüber klar sein. Also ab Battlefield jetzt noch nicht so gesehen, aber danach, sobald der Deal dann durch ist, ist einfach klar, da wird Geld in Saudi-Arabien auch für solche Zwecke eingesetzt. Und das betrifft jetzt auch nicht nur EA, also das muss man dann auch nochmal an der Stelle immer betonen. Die Savvy Games Group und PIF in Kombination haben auch schon 6% bei Take-Two, bei Capcom 6%, bei Nintendo 4%. Da konnten die sich aber auch nicht dagegen wehren. Wenn man börsennotiert ist, kann man das halt schlecht verhindern. Also Nintendo wollte das auch nicht, haben auch gesagt, wir wissen das da gar nicht, wir haben das gar nicht gewusst. Aber Embracer hat auch 8% und EA, da waren auch schon 10%, haben den auch schon gehört. Also die haben schon überall ihre Finger drin. Egal, ob du GTA kaufst, Monster Hunter, Super Mario, Pokémon, Tomb Raider oder Battlefield, also es ist eigentlich fast egal.
Man kann es fast nicht mehr verhindern. Was man kauft, dann auch denen zugutekommt. Ich frage mich dabei vor allem, wie sieht das denn in der Zukunft für Spiele wie die Sims zum Beispiel aus, mit einer sehr, sehr großen Diversity-Ausrichtung? Sorry, aber Saudi-Arabien und eben auch die ganze Mager-Mischpoke sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie auf Diversity-Rechte stehen und dafür sein möchten, dass irgendwie alle Menschen alle anderen Menschen lieben dürfen auf ihre Art und Weise. Also ich fürchte, das wird für die Sims richtig böse ausgehen. Dabei ist das eins der Spiele, die in diesem Bereich mega Vorreiter waren, viele Jahre lang.
Ja, oder Dragon Age auch.
Ja.
Also generell muss man halt auch mal schauen, was das jetzt bedeutet für die ganzen Studios, die da natürlich auch mit angeschlossen sind. Weil wie es ja immer so ist, wenn solche Übernahmen stattfinden. Und in dem Fall ist dieser Punkt auch schon recht prominent, dass eben das Unternehmen EA jetzt sich dadurch quasi 20 Milliarden Schulden aufgeladen hat. Weil eben dieses Geld nicht nur von diesen Investmentfirmen oder eben diesem Staatsfonds kommt, sondern eben auch bei JP Morgan geliehen ist. Und das bedeutet jetzt, dass EA diese 20 Milliarden Dollar Schulden halt abstottern muss. Und wie passiert das? Natürlich wieder durch Einsparungen, durch Umstrukturierungen, durch Entlassungen, durch noch aggressivere Monetarisierungsmethoden. Also da kann jetzt sehr viel Spaß passieren. Und da kriegt man auf jeden Fall Bauchschmerzen, wenn man das hört und sich darüber...
Ich schenke dir mal die Anführungsstriche für den Spaß. Also, gruselig. Ja. Ich habe da wirklich ein bisschen Schiss davor. Also nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel.
Ja, also EA wird sich sicherlich ein bisschen... Also BioWare weiß ich nicht, ob die noch so lange überleben, ehrlich gesagt. Ich frage mich, wie sie noch mehr... In-App-Purchases und Microtransaction in ihre Spiele kriegen wollen. Aber Take-Two hat ja bewiesen, da geht immer noch eine Schippe mehr.
Ja, also von daher. Ich glaube, einfallsreich sind sie, was das angeht, auf jeden Fall.
Ja. Nochmal zu dem Punkt, was du sagst, Gloria. Ich glaube, da habe ich auch mit Antonia ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe das auch erst gedacht, aber da bin ich jetzt auch auf einem Punkt, dass der Saudi-Arabien-PIF-Group das, glaube ich, relativ egal ist, solange die Geld abwerfen. Weißt du? Also ich glaube, dass wir gar nicht so viel Einschränkungen auf kreativer Ebene sehen werden, weil das ist anders wie in China, ist das, glaube ich, Hauptsache Geld. So, ich glaube nicht, dass jetzt die Sims Queerness aus ihren Spielen entfernen müssen, weil denen geht es ja vor allem auch ums Image. Also Saudi-Arabien ist eins der Länder mit den schlecht bewertesten Ratings international, was Menschenrechte und so angeht, und deswegen investieren die ja so viel Geld in E-Sport-Veranstaltungen, in Sportveranstaltungen und eben jetzt auch in Spielestudios, um da das zu normalisieren, sage ich jetzt mal, dass da nicht mehr über sowas geredet wird, sondern dass man halt sagt, ah, guck mal, hier ist die Weltmeisterschaft im E-Sport und man kann da ganz normal hin in dieses Land, so nach dem Motto. Und deswegen glaube ich, dass sie an diesen Spielen selber gar nicht so viel drehen wollen, solange das eben halt Geld abwirft, was sie dann nutzen können, um in ihrem Land dafür zu sorgen, dass es nicht passiert. Aber ich glaube nicht, dass das außerhalb groß stattfindet. Ich meine, es gibt ja auch dort jetzt Festivals und Musikveranstaltungen, wo auch queere Künstler auftreten. Also so, das ist ja jetzt, eigentlich betrifft es hauptsächlich immer die Menschen, die dort leben, in ihrem eigenen Land. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie nach außen sehr groß dafür sorgen. Und wenn, dann eher unterschwellig, dass da was passiert, solange das eben Geld abwirft. Ich glaube, das ist bei den chinesischen Übernahmen ein größeres Thema, dass dann da auch in den Spielen quasi versucht wird, irgendeine Agenda oder eine Botschaft reinzukriegen oder auszukriegen.
Naja, im Zweifel werden wir es die nächsten 10 Jahre sehen, ob sich da irgendwelche Schwerpunkte verschieben oder zum Beispiel eben auch Studios wie BioWare dann tatsächlich dicht machen. Also ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass das nächste Mars-Effekt entweder nicht passiert oder dass das von der Ausrichtung her tatsächlich beeinflusst wird.
Ja, ich bin auch gespannt, was so Studios angeht, wie jetzt zum Beispiel Hazelight, ne, die mit Split Fiction und mit It Takes Two ja große Erfolge gefeiert haben ja eher so ein Zukauf sind von EA. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, die sind ja immer noch independent, glaube ich, ne? Das ist ja, die sind ja nur in diesem EA-Programm.
Das ist EA drin. Origins, genau, das ist genau. Einfach nur die Publisher-Finanzierung, ja.
Genau, aber da bin ich halt auch mal gespannt, ob die jetzt dann trotzdem an EA festhalten. Der Joseph Ferris, der Geschäftsführer von Hazelight, der hat ja EA da sozusagen immer so ein bisschen in Schutz genommen, was so die Zusammenarbeit angeht, dass das eigentlich für die immer gut gepasst hat. Die Frage ist, ob das jetzt halt weiter so läuft.
War sicher eine schöne Überraschung.
Ja, ich, ja. Ich spare mir mal die Anführungszeichen.
Ja.
Also das wird auf jeden Fall spannend noch zu beobachten sein, spannend im eher negativen Sinne und es wird auch nicht das letzte Studio gewesen sein, glaube ich, wo Saudi Arabia Money Rich rein investiert wird. EA hat ja auch schon, es gibt auch schon Gerüchte, dass Saudi Arabien da Assassin's Creed Mirage DLC finanzieren will, dass der kostenlos rauskommt, der dann in Saudi Arabien spielt. Also das ist so ein Gerücht, was gerade rumschwirrt, dass Ubisoft da auch quasi dann als nächstes quasi dran sind, in Anführungszeichen, um da immer mehr beeinflusst zu werden durch das viele Geld. Nun gut, dann kommen wir doch mal weiter, apropos Geld. Die Preiserhöhung beim Xbox Game Pass Ultimate hat ähnlich wie bei den, ihr habt es vielleicht mitbekommen, nachdem Jimmy Kimmel kurzzeitig pausieren musste, haben alle Leute ihre Disney-Accounts gelöscht, dass der Server zusammengebrochen ist. Und das Gleiche, was Ähnliches, ist jetzt bei Game Pass auch passiert. Xbox hat jetzt bekannt gegeben, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, oh, jetzt reden alle über Saudi-Arabien, dann können wir mal schnell die Preise erhöhen. Nein, war natürlich auch schon angekündigt. Der Game Pass Ultimate hat sich um ca. 50% im Preis gesteigert, von 18 Euro im Monat auf 27 Euro im Monat. Das ist schon ganz schön viel, also 110 Euro mehr pro Jahr, 50%. Und da gab es ganz viele Umstellungen, also auch Essential und Ultimate hat sich jetzt umgestellt und alles wurde ein bisschen durcheinander gewürfelt, was jetzt nicht gerade sehr für die Transparenz, also natürlich war es transparent kommuniziert, aber es war schon verwirrend gestern, fand ich, die letzten Tage. Was ist denn jetzt wie und wo kriege ich was für welchen Preis? Und dann haben sich auch viele Kunden und Kundinnen gedacht, nö, ist mir zu teuer, kündige ich, und die Seite ist natürlich auch wieder zusammengebrochen bei einem Ansturm. Das ist kein gutes Zeichen für den Game Pass. Wie seht ihr das?
Ja, es war ja von Anfang an, dass als der Game Pass angefangen hat, da haben wir alle noch gesagt, ja, das kann niemals so günstig bleiben und sie sollten Recht behalten. Ich finde den Preis, also der Preisanstieg ist halt auch einfach eklatant. Also es ist halt wirklich.
Ja. Aber du kriegst den Fortnite Game Pass dazu.
Juhu. Ja gut, das ist Geschenk, dann hole ich mir natürlich.
Ja eben, siehst du?
Ja, sie haben ja generell irgendwie versucht, das zu argumentieren, dass da jetzt ja noch mehr Spiele drin sind und sowas wie Hogwarts Legacy von rangestellt. Guck mal, das ist da jetzt auch enthalten. Ich war witzigerweise an dem Tag gerade bei Game 2 im Büro und habe da so ein bisschen mit alten Kollegen geredet. Und genau da wurde das dann gerade im Büro besprochen. Und das fand ich ganz interessant, weil halt wirklich, glaube ich, alle, die zumindest gerade in dem Raum waren, auch gesagt haben, nee, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Das kann ich nicht rechtfertigen, 27 Euro pro Monat auszugeben, weil ich den dann doch zu wenig nutze. Und genau wie du es gesagt hast, so glaube ich, geht's vielen. Und ich habe ihn tatsächlich vor einigen Monaten nicht mehr abonniert gehabt, weil ich ihn auch nicht mehr so sehr genutzt habe letztendlich. Und das würde ich, wenn dann, glaube ich, auch jetzt immer so sehr gezielt machen. Also wenn ich weiß, da ist ein Titel drin, der mich interessiert, oder ich irgendwie Zeit habe, mir weitere Spiele aus dem Portfolio anzugucken, dann würde ich den wahrscheinlich für einen Monat oder für zwei vielleicht mal abschließen. Aber so dauerhaft laufend wäre das für mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so die Option, leider.
Ich glaube einfach mal, dass Leute, die eben nur noch casual spielen können, weil sie einfach im Leben genügend anderes zu tun haben, das wahrscheinlich nicht mehr nehmen werden, weil man sich sagen muss, hey, das sind fast 30 Euro dafür, dass ich dann vielleicht in der Woche 2-3 Stunden Spiele oder ein bisschen mehr, wenn irgendwie ein Spiel rauskommt, das mal neu ist und total shiny und sehr hypig. Okay, aber ich weiß nicht, ich habe vor einigen Monaten meinen Game Pass auch gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich finde die Zeit nicht mehr dazu. Ich nutze das im Grunde fast nie. Und jetzt noch mehr Geld rauszuschmeißen für etwas, das man im Grunde ganz, ganz selten anpackt, ich weiß nicht. Ich fürchte, damit haben sie sich echt ins Knie geschossen. Selbst wenn das Angebot besser wird, die Menge der Leute, die wirklich Dauergamer sind und so viel Zeit haben, das wirklich auszunutzen, die dürfte deutlich geringer sein als die Leute, die Gaming eben als Hobby betreiben, bei denen die Zeit, die man reinsetzen kann, eben endlich ist. Sehr endlich.
Also ich glaube, das Preismodell lohnt sich halt vor allem für die Leute, die halt eine Konsole haben, und das ist die Xbox. Für die wird sich das weiterhin lohnen, weil der Preis für laut Microsoft ungefähr 75 Day-One-Releases im Jahr. Das sind ja die ganzen Neuheiten. Das ist dann schon okay, finde ich. Wenn man das die eine Konsole hat und dann eben diese ganzen Day-Ones hat und es nutzt, dann ist es, glaube ich, nach wie vor ein guter Preis. Der Großteil der Leute wird aber wahrscheinlich halt auch noch eine PlayStation haben oder ein bisschen am PC zocken, keine Ahnung, Nintendo noch haben. Und dann muss man sich halt überlegen. Aber ich glaube, Microsoft hat auch nichts dagegen, wenn man das dann monatlich mal abschließt. Weißt du, so. Damit werden die schon rechnen. Die haben das sicherlich auch durchkalkuliert. Okay, wir werden jetzt vielleicht 30% Abos verlieren, aber die, die dann zum Release von Spiel XY wieder kommen, dann rechnet sich das wieder und dann bleiben die vielleicht ein oder zwei Monate. Und diese Preiserhöhung hat ja dann auch noch jetzt Ubisoft Plus Classics dazu bekommen, was eigentlich auch ein eigenständiges Abo ist. Also für die Leute, die dann sagen, oh, cool, dann habe ich auch noch die ganzen Ubisoft-Spiele. Das kann man schon rechtfertigen aus einer Sicht, wenn man so diese spezifische Zielgruppe ist, dann ist es, glaube ich, schon okay. Und die anderen Modelle sind ja nicht so viel teurer geworden, teilweise auch gar nicht teurer geworden. Also die Essentials zum Beispiel und so. Dass man dann sagt, ich bleibe auf dieser Low-Life, Low-Level, wollte ich sagen, Kurve und gehe dann immer mal kurz ein Upgrade, wenn dann was kommt. Also ich glaube, weil insgesamt die Frage aber bleibt, rechnet sich für Microsoft.
Also ich stelle mir dabei aber die Frage, wenn du sagst, okay, ich möchte ein bestimmtes Spiel bei Release spielen, deswegen erneuere ich jetzt mein Abo für ein, zwei Monate, ob es dann nicht immer noch billiger kommt, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir das dann zum Beispiel bei Steam oder so.
Ja, wenn du halt jemand bist, der sagt, ich will es dann lieber haben, dann lohnt sich's nicht. Aber du hast ja dann in dem Moment, wo du sagst, ich gebe jetzt diese 27 Euro jetzt diesen einen Monat aus, sagen wir mal zwei, dann hast du rund 50 Euro ausgegeben. Da könntest du dir das Spiel auch kaufen. Aber du hast ja in dem Moment, in den zwei Monaten auch Zugriff auf die ganzen anderen 200, 300, 400 Spiele, die da drin sind. Und das, wenn man das mag, dann sagt, ich habe dieses Spiel jetzt durchgespielt. Und dann kann ich auch noch in ein paar andere Spiele reinschnuppern. Das ist halt so der SpielerInnen-Typ, der man ist. Ja? Will man dann irgendwie möglichst viel Bandbreite haben und Sachen sich angucken oder reicht es einem, dieses eine Spiel zu kaufen und durchzuspielen? Und ich bin ja jemand, warum soll ich 50 Euro für ein digitales Spiel ausgeben? Ich spiele das dann selten nochmal durch oder so, weißt du? Aber es kann ja auch sein, dass man sagt, cool, ich will das in ein paar Jahren nochmal spielen. Aber dann kannst du auch wieder den Game Pass abonnieren und dann ist es da drin. Also es ist halt eine sehr Geschmackssache, finde ich, ob man es dann besitzen will oder nicht.
Ja, die Sache ist ja auch noch, dass der Game Pass ja auch durchaus umstritten ist, auch so auf Entwicklerseite, dass der ja eben nicht nachhaltig ist. Und man weiß ja auch nach wie vor, glaube ich, nicht so hundertprozentig, wie denn da so die Vergütung aussieht. Das ist ja immer von Fall zu Fall, wird da verhandelt und entschieden. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, ob Microsoft einfach, also ob die sich da vielleicht auch ein bisschen verkalkuliert haben. Also ob sie dann doch zu niedrig angesetzt haben zu Beginn und das deshalb eben jetzt auch so wahnsinnig teuer wirkt. Also ob das vielleicht nicht der beste Ansatz war, so günstig zu starten und das eben jetzt so drastisch anzuheben. Aber letztendlich, natürlich muss sich das auch für die Studios, die da eben diese Spiele beisteuern, irgendwie lohnen. Und entsprechend fände ich es auch okay. Also wenn eben dann der Preis erhöht wird. Ich finde einfach nur den Sprung, der ist halt so krass, dass man sich eben denkt, oh, weiß ich nicht.
Nochmal kurz die Fakten. Also der Essentials wird von 7 auf 9. Das sind keine 50%, aber die Diskrepanz zum Premium haben sie, glaube ich, absichtlich ein bisschen knapper gemacht. Also man zahlt jetzt 9 für Essential und der Premium bleibt bei 12 Euro, sodass man dann wahrscheinlich denkt, dann kann ich gleich den Premium, ob ich jetzt 9 oder 12 zahle. Das war, glaube ich, so ein bisschen das Standard-Abo, soll bei 12 bei Premium bleiben, es wird nicht teurer. Dann der PC-Game Pass ist ein bisschen versteckter, aber der ist von 12 auf 15, weil man da eben halt auch die PC-Version dazu kriegt. Sind ein paar mehr Spiele natürlich, als wenn man nur die Konsole hat. Finde ich aber auch noch fair enough mit 15 Euro. Mhm. Und der große Sprung ist halt von 18 Euro bei Ultimate auf 27. Aber da hast du dann halt wirklich alles, auch mit der besseren Streaming-Qualität und solche Geschichten jetzt. Und eben dann diese Sachen, die wir angesprochen haben. Endlich Fortnite Crew.
Da bist du richtig scharf drauf, gib's zu. Nächstes Wahnsinn, Mal Wahnsinn. Ein schöner Podcast zu Fortnite, unbedingt.
Gut, Fallout 76 ist so ein Spiel. Da kann ich jetzt ein bisschen, das ist keine große News, aber jetzt eigentlich dann doch. Ich konnte mir das nämlich vor Ort anschauen. Ich war in New York bei Fallout 76 und wir alle so, die machen echt ein Event extra für, also man ist ja gewohnt, dass man irgendwie durch die Weltgeschichte geflogen wird als Presse um mal 3 Stunden irgendwo was in Paris oder London oder in New York dann eben zu spielen. Aber meistens sind es dann halt auch große AAA-Produktionen. Und dann hat Bethesda eingeladen, Fallout 76. Und wir so, ja okay, vielleicht sehen wir da geheimes Fallout 5 oder so, wenn die uns nach New York fliegen. Aber nein, Fallout 76 ist eine richtige Cash-Cow für Bethesda geworden. Dass das für die wohl auch kein Problem war, uns da in die Fifth Avenue in den Microsoft Store einzuladen. Weil Fallout 76 kriegt im Dezember ein riesiges, das größte Update bisher. Und das ist ja das quasi das Online-MMO im Fallout-Universum, was unfassbar langweilig gestartet ist. Also Fallout 76 zum Start war ja kompletter Flop, weil alle, die Fallout mögen, sind es gewohnt, coole Storylines, coole Questreihen und sowas zu haben mit NPCs, die ganz weird und quirky sind. Und dann ist man in Fallout 76 damals rein und das war halt auf Multiplayer ausgelegt, aber du hattest keinerlei NPCs, keinerlei irgendwie richtige Questlines und das war halt auf MMO und Online und zusammen und bauen und so ausgelegt. Fand ich furchtbar langweilig. Dann haben sie ja circa nach einem Jahr, haben sie dann dran gearbeitet. Was?
Ich muss mich gerade so zurückhalten, dazu nichts zu sagen, weil ich habe es ja auch von Release angespielt, also von
Vorrelease.
Es ist so, nein, es war nicht langweilig. Storylines waren langweilig. Die waren einfach nur ein bisschen versteckter. Ja. Man hat es den Leuten nicht ins Gesicht gedrückt und gesagt, genau, da ist die Quest. Hol dir die Quest an Punkt X, wo hier das große Ausrufezeichen leuchtet.
Nein, du bist halt auch die Multiplayerin. Du bist ja auch die Multiplayer-Spielerin. Also es war halt sehr versteckt.
Meiste Zeit war ich allein unterwegs. Ernsthaft. Und es war schön, weil diese Welt, die war karg, die war hässlich, die war in vielem einfach super deprimierend, aber du hast ein unglaubliches Gefühl gekriegt für diese Einsamkeit nach der Apokalypse. Ich fand das mega stimmungsvoll und es hat mich total abgeholt. Das holt mich immer noch ab, jetzt wo hier ganz, ganz viele NSCs drin sind und du mit Leuten reden kannst, die quirky und seltsam und Fallout-mäßig sind. Aber auch damals war diese Stimmung schon vorhanden. Sie war halt nicht plakativ wie in den anderen Fallout-Spielen.
Das ist das, was die
meisten Leute halt einfach nicht gecheckt haben.
Nee, es hat keiner kapiert und der Erfolg kam ja dann auch erst, als sie die NPCs eingeführt haben. Also ich verstehe auch schon, was die EntwicklerInnen sich gedacht haben. Das ist ja das Fallout, was am weitesten zurückliegt, quasi am nächsten an der Storyline ist nach dem Untergang sozusagen. Mhm. Deswegen hat es ja auch Sinn gemacht, dass da nichts ist. Verstehe ich schon. Und dann haben sie aber gesagt, okay, wir gehen halt jetzt in der Timeline voran und dann kommen jetzt auch die NPCs und so langsam wird dieses Land bevölkert. Und wenn man jetzt in Fallout 76 geht, hat man klassisches Fallout-Feeling, würde ich sagen. Ja, du hast trotzdem eben diese Online-Komponente, die MMOs. Die Welt hat sich ja nicht verändert, die ist trotzdem immer noch sehr karg, aber du hast halt jetzt NPCs, die dir ganz klassisch irgendwelche Questline geben, Gangs, die irgendwie was machen und so weiter. Also man kann jetzt wunderbar reingehen, auch als Solist und Fallout-Feeling in Fallout 76 haben, was man so als klassisches Fallout-Feeling empfindet. Das hat erstmal das Spiel ja komplett verändert. Das war dann auf einmal auch ein bisschen erfolgreicher, aber es war immer noch unter ferner Liefen, würde ich sagen. Ja, also in der großen, breiten Spielepresse war Fallout 76 ja jetzt nicht mehr groß Thema. Die NPCs waren noch mal kurz Thema und das war aber 2019 oder was. Ja. Und seitdem läuft dieses Spiel konstant weiter. Also 2018 ging es los, 2019 kamen dann die NPCs und seitdem ist es am Laufen und die haben alle paar Monate ein großes Update, die haben 56 Updates oder irgendwas in dieses Spiel kostenlos reingemacht, das ist fast schon so eine Story wie No Man's Sky.
Sie haben inzwischen auch das Bausystem überarbeitet, also es war am Anfang echt mega clunky und nervtötend und inzwischen kannst du halt richtig Spaß damit haben, weil es eben nicht mehr diese Konsolensteuerung auch für PC ist, sondern es ist einfach viel bequemer und netter geworden. Und die ganzen Inhaltsupdates, die über die Jahre hinweg dazugekommen sind, führen halt neue Fraktionen ein, wie zum Beispiel die stillere Bruderschaft. Ja. Oder aber man hat die Möglichkeit, sich den Siedlern oder Raidern anzuschließen mit einer ziemlich coolen Story und so weiter und so fort. Unter anderem gibt es jetzt eben auch eine zweite große Kartenerweiterung. Das ist ja der Grund, warum du in New York warst und ich nicht. Mhm. Und ich habe das online mitgekriegt. Ich war in einem Online-Event dazu und dachte mir so, hey, warum haben sie dieses Jahr eigentlich kein großes Event irgendwo, wo man dann angeflogen wird? Ja, jetzt weiß ich warum. Das ist so gemein.
Ich hätte dich gerne dabei gehabt, so ist nicht.
Ja, ich wäre auch gerne dabei gewesen, verdammt nochmal. Genau.
Also kommen wir zu den News. Fallout 76 wird jetzt erweitert um Ohio im Dezember. Das kommt jetzt neu da dazu. Und dort Die haben uns dann auch erzählt, als die Serie auf Amazon Prime zu Fallout gestartet ist, haben die einen unfassbaren Zuwachs an Spielern und Spielerinnen bekommen. Und das hat man ja gar nicht so mitgekriegt. Aber die Leute haben die Serie geguckt, haben gesagt, boah, das ist ja ein geiles Universum. Haben im Shop geguckt, was gibt's da? Ah, Fallout 76. Ich wundere ein bisschen, dass wahrscheinlich hat sich Fallout 3 und 4 und New Vegas auch gut verkauft, aber die Leute sind dann irgendwie bei Fallout 76 am meisten wohl hängen geblieben, sodass das richtig, richtig finanziell sich rechnet und lohnt auch für Bethesda. Ab
da habe ich wieder Fallout-Artikel verkauft.
Mhm. Stimmt, auf einmal. Gell?
Also zu Fallout 76 kam dann tatsächlich wieder die Schwemme. Und es war im Spiel auch deutlich zu merken. Ich meine, ich habe es ja auch damals weitergespielt, ich spiele es immer noch. Da waren die Server plötzlich wieder voll. Und es waren viele, viele Newbies mit dabei, Leute, die das Spiel überhaupt nicht kannten und von der Atmosphäre begeistert waren. Und ich glaube auch mal, dass die vielen Jahre, die Bethesda in Fallout 76 reingesteckt hat mit den Verbesserungen und so weiter, dass die sich in diesem Moment einfach komplett ausgezahlt haben.
Ja, und es wird sich jetzt auch weiter auszahlen, weil im Dezember startet ja die zweite Staffel. Da geht's nach New Vegas. Haben wir ja schon gesehen und da haben sie sich natürlich auch jetzt auch drauf vorbereitet. Deswegen eben auch der Event. Im Dezember kommt dann jetzt das bisher größte Update für Fallout 76 mit Ohio. Es gibt einen neuen Spielmodus, nämlich Headhunts. Da kannst du dann so, das sind dann so Quests quasi, wo du halt auf Kopfgeldjagd gehst und das sind dann auch so Public Events, wo dann richtig große Endgame-Bosse auf dich warten, wo du wirklich dann als Public Event auch joinen kannst und dann musst du halt große Bosse erlegen und da gibt es dann halt spezielles Loot. Und das Ganze wird thematisch super cool verbunden mit der Serie, weil sie haben es tatsächlich geschafft, Walton Goggins, den Schauspieler, der den Ghoul spielt in der Serie, tatsächlich auch davon zu überzeugen, jetzt in Fallout 76 den Ghoul zu spielen. Das macht thematisch, haben sie die Timeline dann auch so sich überlegt, der Ghoul ist ja über 200 Jahre hat der ja überlebt nach der Ghoulifizierung. Ja, also der ist ja einer, der dann dort verstrahlt wurde, sich dann da eingebuddelt hat, haben wir ja gesehen, und dann eben halt eigentlich unsterblich geworden ist, was so das, den Alterungsprozess angeht, weil er ist halt ein Ghoul. Und du triffst jetzt diesen Ghoul, du gehst dann in so eine Bar in Highway Town, das ist so eine Bruchbude an so einer Autobahnbrücke, und da steht er dann und gibt dir Kopfgeldaufträge. Der sagt dann einfach, hey, ich habe so viel zu tun mit Kopfgeldaufträgen, aber ich suche mir die coolen Jobs aus. Ich brauche jemanden, der sich die Hände schmutzig macht, das ist meine Zeit nicht wert. So wird das storytechnisch vermittelt. Und dann können halt alle Spieler und Spielerinnen da hingehen zu ihm. Und er wird auch wirklich dann gesprochen von Walton Goggins mit seiner markanten Stimme. Und es bringt dem Spiel so viel, wenn da jetzt also ein bekanntes Cameo auftaucht und der motzt dich die ganze Zeit an, der beleidigt dich.
Ja.
Das ist so, so witzig. Das ist
die geilste Cross-Promotion, die man sich vorstellen Wahnsinn. Kann. Das ist eine super Gelegenheit gewesen. Sie haben sie ergriffen und sie haben ihn auch einfach mega geil umgesetzt.
Total.
Also wir haben bei unserer Online-Präsentation ja nur in Anführungsstrichen ein Video darüber gesehen, wie Walton Goggins eben synchron spricht für den Ghoul. Aber auch da ist schon zu merken, wie viel Spaß der dabei hat.
Total.
Was er sich da voll reinhängt und halt den Ghoul so richtig schön personifiziert. Also ich freue mich mega auf dieses Update. Ja. Und ich werde auf jeden Fall sehr viele Kopfgeldjagden machen, damit er mich beleidigen kann.
Das ist er war leider auch nicht bei uns vor Ort. Wir haben auch nur dieses Video dann gesehen. Aber ich fand es auch witzig, dass er extra diese Zahnspange, die er dann in der Rolle hat, rein hat, damit er halt auch so redet,
damit wie der Ghoul
in der Serie redet. Damit dieses Zähneklappern auch so mit da drin ist. Also ich hoffe, dass sie das noch weiter ausbauen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, der hatte richtig Spaß dabei, jetzt in diesem Videospiel aufzutauchen. Und ich will bitte, dass der in eine größere Rolle und Questline und so
kriegt. Ja, bitte, mehr Ghoul.
Ja. Und ich habe jetzt auch mal noch wieder reingespielt, natürlich dann auch in Vorbereitung auf diese Reise und der Start ist so viel besser inzwischen auch. Also du kannst jetzt auch gleich so, wie bei World of Warcraft oder so, dir so gleich so einen Boost holen, dass du gleich auf Level 20 bist, wenn du keinen Bock hast. Aber auch, ich habe jetzt wieder bei Null angefangen, um nochmal zu gucken, wie ist so die Experience, wenn man jetzt reingeht. Und ist ja komplett anders. Du wirst ja sehr viel mehr an die Hand genommen. Gibt es von Anfang an irgendwie Fraktionen, die dich umwerben und so, die dir dann so Art Tutorial-Missionen geben. Also es hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt und dann im Dezember in Fallout 76 wieder einzutauchen.
Und eine Sache, die da auch noch ganz wichtig ist, seit dem letzten Jahr ist es tatsächlich auch möglich, als Spielercharakter ghoulifiziert zu werden. Also man kann einen Ghoul spielen. Das ist nämlich eine Reise, die ich nach London gemacht habe, als uns das vorgestellt wurde. Und wenn man wirklich Bock darauf hat, das Spiel komplett anders kennenzulernen, also wenn ihr jetzt Fallout 76 schon mal gespielt habt und euch gesagt habt, ja, okay, Mensch, in Powerrüstung, was auch immer, ist ja ganz nett, aber ein bisschen zu langweilig, probiert's doch mal als Ghoul. Weil da ändern sich sehr, sehr viele Mechaniken. Der Ghoul hat eigene Perk-Reihen, um die entsprechenden Ghoul-Möglichkeiten zu verstärken. Das ist komplett anders.
Cool. Haben sie natürlich auch gemacht, als es in der Serie dann um den Ghoul ging.
Ja, natürlich.
Passt hervorragend, ja. Gut, von einem MMO zum nächsten, Dune Awakening. Der Entwickler Funcom hat ein bisschen Probleme. Ist es nicht so erfolgreich, wie man denkt, Gloria, oder liegt es daran nicht?
Sie begründen das momentan eher damit, dass jetzt die Zeit der Entwicklung zu einem fertigen Produkt hinweg ist und sie die Entwicklungsprozesse umstellen im Sinne von Live-Produktion, und man möchte natürlich das Spiel ausbauen, aber man muss sich jetzt sehr gut überlegen, ob man die große Menge an Leuten noch braucht, um das Spiel weiterhin zu unterhalten. Weil es ist ja was anderes zwischen Produktion und Live-Betrieb. Da gibt es natürlich Unterschiede. Andererseits muss man halt auch sagen, das ist ihr bisher bestverkauftes Spiel gewesen. Eigentlich sollte Funcom viele Produktionskosten damit reingeholt haben. Andererseits ist natürlich der Punkt, die Spielermenge hat sich in den letzten 3 Monaten seit Release deutlich verringert. Also sie haben mit 144.000 zu Spitzenzeiten angefangen. Jetzt sind wir irgendwo bei 25.000, so am Wochenende, wenn viele Leute Zeit haben. Und daran hat jetzt auch der neueste DLC, also der erste, den sie bisher rausgebracht haben, nicht so super viel geändert. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe, dass Leute, nachdem sie das Endgame erreicht haben, irgendwo dann abspringen, weil sie sagen, ich habe ja nichts mehr zu tun hier, außer wenn ich geil auf PvP bin oder halt grinden möchte bis zum Dort hinaus. Aber die Konkurrenz an Survival-Spielen ist halt groß. Wenn du bei so einem Spiel, das auf MMO angelegt ist, im Endgame nichts mehr zu tun hast, ja, warum sollte man es dann noch spielen? An dem Punkt bin ich gerade selber. Die Story ist cool. Versteht mich nicht falsch. Die Umsetzung dieses Dune-Universums ist wirklich Funcom echt gelungen. Aber sie haben sich noch nicht überlegt, zumindest nicht ausreichend, was die Leute machen sollen, wenn sie denn mal alles gebaut, erforscht, gefunden haben. Und da wundert es mich nicht, dass sie jetzt sagen, okay, wir verringern jetzt erstmal unsere laufenden Kosten dadurch, dass wir Leute entlassen. Das ist scheiße für die Leute, die nach Oslo gezogen sind. Denn ich meine, sie haben eine sehr, sehr internationale Truppe zusammengebracht. Es ist auch ein Studio, das sich sehr darum kümmert, dass die Leute in Norwegen Fuß fassen. So, ich war diesen Januar in Oslo, als sie Dune vorgestellt haben. Und wir haben auch eine Führung durch das Studio bekommen. Und da wurde uns eben auch erklärt, was Funcom macht, um den Leuten den Einstieg in Norwegen zu erleichtern. Die haben wirklich ein relativ großes Programm und kümmern sich da sehr darum. Aber ich würde mich als Person, die da arbeitet, echt mega verarscht fühlen, wenn ich extra nach Norwegen gezogen wäre, um dort zu arbeiten. Und dann heißt es irgendwann, ja, wir stellen jetzt um von Produktion auf Live-Betrieb. Und
ja, aber das ist ja eigentlich der normale Weg, oder? Ich meine, das ist ja eigentlich absehbar, dass das so stattfindet, dass man für einen Live-Service zu halten, braucht man weniger als ein Live-Service-Game zu entwickeln. Das ist ja eigentlich schon der normale Usus. Aber man denkt ja eigentlich, okay, die anderen arbeiten dann halt am Betrieb und die anderen arbeiten dann am nächsten DLC oder an Endgame-Content oder was auch immer.
Ich glaube, es hat sich einfach jetzt nicht so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt haben.
Genau, ich glaube auch, die Marke war größer eingeschätzt.
Die haben auch zu sehr auf PvP gesetzt im Endgame. Gedacht, okay, die Leute beschäftigen sich selbst miteinander, indem sie eben um die Deep Desert kämpfen und um Spice kämpfen und so weiter, aber die PvP-Community hat schon eine große Menge an Spielen, die mehr Inhalte bieten, abwechslungsreicher sind, was das PvP angeht, etc. Und ich glaube, da zieht dann dieses Dune-Setting nicht ausreichend.
Aber ist das nicht eine recht normale Entwicklung bei so einem MMO-Spiel, dass halt die Spielerzahlen so weit runtergehen?
Also nicht so extrem. Also das Endgame ist eben etwas, das bei vielen Entwicklerteams ein bisschen untergeht. Zuerst, aber normalerweise wird dann ausreichend erstmal nachgeliefert. Die Leute möchten ja immer wieder beschäftigt werden. Es gibt sehr wenige MMOs, die diese Kunst, das Endgame interessant zu gestalten, tatsächlich schaffen. Aber ich muss sagen, guckt euch doch mal ein bisschen mehr WoW an. Die kriegen das besser hin und interessanter hin.
Okay, also, die haben auch ein bisschen mehr Geld.
Die haben ein bisschen mehr Geld. Sie mussten das natürlich über Jahre auch aufbauen. Aber wenn du ein MMO entwickelst und auf das Endgame keinen Wert legst oder zu wenig Inhalte bietest, zu wenig Abwechslung. Ich meine, ein paar Events könnte man reinbringen. Dynamische Sachen, die den Leuten die Möglichkeit geben, auch in bekannten Karten irgendetwas zu tun mit ihren Freunden zusammen. Das gibt es ja nicht wirklich bei Dune. Da konzentriert sich wirklich alles darauf, dass du entweder vielleicht deine Basis nochmal schöner baust oder eben in der Deep Desert versuchst, Spice abzubauen und da eben noch die ökologischen Teststationen durchzuforsten nach irgendwelchen coolen Sachen oder eben den PvP-Anteil. Und das war's. Das ist zu wenig. Das hätte ihnen klar sein müssen. Funcom hat MMO-Erfahrung. Die haben ja nicht umsonst Age of Conan gemacht und eben auch The Secret World. Eigentlich hätten sie es besser
wissen müssen. Hätten sie es besser wissen müssen, finde ich auch, ja.
Ich habe nur immer das Gefühl, das ist so ein ganz gängiger Trend. Also ich spiele diese Art von Spiel in der Regel nicht so viel, also gerade so langlebige Sachen. Aber keine Ahnung, ich habe damals Destiny gespielt, da war das genau die gleiche Kritik. Hier so New World, das ist dann ja auch irgendwann untergegangen.
New World war ja von Anfang an ziemlich schwierig.
Gut, okay, ja, das habe ich auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht intensiv gespielt. Aber irgendwie habe ich diese Erzählung halt schon wahnsinnig oft gehört und ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Also A, ist eine MMO ja eh schon wahnsinnig umfangreich. Selbst das Base-Game, sage ich mal. Und dann das Endgame ist, glaube ich, ganz oft was, wo sich die Studios denken, naja gut, das können wir ja dann so im laufenden Prozess nachreichen. Das wird dann schon passen.
Das funktioniert halt einfach nicht.
Ja, das merken sie dann irgendwie alle erst.
Ja, also diese Progression bis zum Endgame, die macht Spaß. Das habe ich auch gern gespielt. Auch die Hauptstoryline, sie haben jetzt bei Erscheinen des DLCs einen weiteren Akt für die Hauptstory mit eingepatcht, für alle kostenlos etc. Das ist schön, macht Spaß, ist cool, aber wenn es vorbei ist, stehst du wieder da und denkst dir so, ja, was mache ich jetzt? Baue ich meine Basis neu oder mache ich PvP? Juhu. Das ist so. Ach Leute, ich habe es euch schon im Januar gesagt. Ich hatte ein Gespräch mit dem Creative Director und ich habe ihm gesagt, hey Junge, das mit dem PvP ist keine gute Idee, weil es ist eine kleine Menge an Spielern, die das wirklich geil finden und die restlichen, die PvE-Leute, die ihr mit Conan Exiles über viele Jahre lang gefüttert habt, die stehen dann da und sagen, was mache ich denn jetzt?
Warum hören die denn nicht auf dich?
Tja, Mensch. Sie hatten ihren Plan, er hat halt einfach nicht funktioniert.
Ja. Alles klar. Das war's mit unserem Brunch. Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir werden wahrscheinlich, noch nicht hundertprozentig sicher, aber Little Nightmares 3 kommt bald raus. Vielleicht gibt's dann auch bald eine Folge dazu. Ich bleib mal im Konjunktiv. Das werden sich Micha und ich vielleicht anschauen. Bleiben wir mal so. Mehr darf ich nicht sagen. Basti, was spielst du gerade? Gibt's da gerade irgendwas, auf das du scharf bist?
Also ich bin auf etwas scharf. Ich darf, glaube ich, also hier dieses Ballpit von Devolver.
Oh, dieses, das, könnte ich auch vielleicht gespielt haben. Dann machen wir da vielleicht auch eine Folge dazu. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wäre ein Spiel, wo ich sagen würde, das finde ich sehr geil.
Das könnte sehr gut werden, was?
Ihr seht es zwar nicht, aber ich schüttle gerade den Kopf und grinse dabei.
Ball X Pit, genau. Da schießt man Bälle in Achseln. Ball Pit. Verstehst du? Nee, egal.
What? Boah, im Ernst jetzt? Okay.
Okay, Gloria, werf uns doch bitte raus, hier, bevor wir weiter Blödsinn reden.
Nein, aber liebe Leute, ich glaube, wir haben bei unserem Brunch heute das Ende erreicht. Danke, dass ihr reingehört habt. Danke, dass ihr uns weiter unterstützt. Wer uns noch nicht unterstützt, wir sind käuflich. Wir sind eure Spiele-Nutten.
Außer von Saudi-Arabien.
Außer von Saudi-Arabien, genau.
Genau, patreon.com, damit wir nicht von Saudi-Arabien gekauft werden, geht bitte auf patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin. Da könnt ihr dann ein Abo klicken. Ab 5 Euro im Monat habt ihr Zugriff auf allen Folgen und ab 10 Euro im Monat bekommt ihr auch noch das schöne, wunderschöne, exklusive Shirt von unserem Designer Max. Kleiner 3. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Bis dann.